Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Hasr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran. Die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 13. Dezember 2024, gleich dem 23. Asar 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Einen schönen Gruß an Sie, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren Folge aus Mit uns durch Iran. In den letzten Wochen schweiften wir in der Provinz Kerman umher und besichtigten die Sehenswürdigkeiten, sowohl historische als auch natürliche. Diese Woche besuchen wir die Stadt Bam und die historische Zitadelle, die die größte komplette Stadt aus Lehm ist. Die UNESCO hat die Stadt als Weltkulturerbe erklärt. Bam liegt im Osten der Provinz Kerman. Das Klima ist warm und grünem Weidenland eignen. In den Gebirgsregionen ist das Klima gemäßigt. Zentrum der Provinzstadt ist die Stadt Bam. Bam liegt 200 Kilometer entfernt von Kerman und auf 1076 Metern Höhe. Die Stadt liegt auf einem weit laufenden Flachland und von den Bergen Jebel Kabudi und Borez umgeben. Trotz des geringen Niederschlags, etwa 600 mm jährlich, gibt es ausreichend Regen auf dem Gebirge um die Stadt herum. Daher sind die unterirdischen Wasserreserven gut gefüllt. Die Natur profitiert davon und ist sehr grün für das Klima, bedeutet das reine Luft, auch in der Stadt und schöne Landschaften. Bam ist von historischer Bedeutung und repräsentiert vollkommen eine orientalische Stadt und gilt daher als wertvoll. In der Vergangenheit lag sie auf der Route der Seidenstraße. Sie zählte zu den wichtigsten Zentren zur Produktion von Seide. Die Geschichte von Bam und seine Landwirtschaftsprodukte, besonders die Datteln, genießen Weltruhm. Im Nordosten der Stadt, hoch auf einem gewaltigen Felsen, ist eine robuste Zitadelle angelegt, die von den Einwohnern Argi genannt wird. Diese Zitadelle ist eigentlich die Altstadt von Bam. Sie besteht aus 4 Teilen und verfügt über 38 Wachtürmen. Im südlichen Teil der Zitadelle befinden sich 4 Wälle, im Nordosten befindet sich ein massiver Wall. Das Baumaterial besteht hauptsächlich aus Rohziegeln, Lehm und Stroh. In manchen Teilen wurden Steine und Ziegel und sogar Dattelbaumstämme eingesetzt. Die Zitadelle von Bam und die Stadt selbst werden zu den sehr wichtigen und historischen Militärfestungen gezählt. In historischen Dokumenten unter anderem Hududul Olam und die Waziri-Chroniken, beides Werke aus der Zeit der Katscharen, wird das Alter der Zitadelle von Bam auf etwa 2000 Jahre geschätzt. Schriften aus islamischer Zeit sowie architektonische und archäologische Studien belegen, die Zitadelle wurde nach der Ära der Sassaniden und wahrscheinlich unter den Arsakiden gebaut. Damals zogen sich Reihen von Wällen und Tore um die Festung. Die Zitadelle von Bam ist eines der ältesten Sehenswürdigkeiten Irans. Sie präsentiert die reine Kunst des Städtebaus in der Geschichte Irans, denn sie ist ein vollständiges Musterbeispiel und die Architekturstil in Iran, man erkennt den Lauf der Jahrhunderte darin. Die Zitadelle wurde oft angegriffen und wieder aufgebaut. Vom obersten Punkt der Zitadelle sieht man auf das Gesamtgelände und die Palmenhaine herunter. Das Architekturmeisterwerk zeigt nochmals ihre Größe und Erhabenheit. Die Zitadelle erstreckt sich auf eine Fläche von 180.000 Quadratmetern, die Wälle sind 6 bis 7 Meter hoch, Gesamtlänge des Walls ist 1.815 Meter. Sie besteht aus zwei Teilen, im einen residierten die Könige und war Kommandozentrum des Militärs in der Stadt, im anderen Teil waren das gemeine Volk, die Bauern, die Moschee, der Bazar, das Gefängnis und die Wälle und Wachtürme untergebracht. Der riesige historische Komplex wurde seinerzeit nach sozialen, politischen, militärischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen geplant und gebaut. Die Häuser, Märkte, öffentliche Plätze, Wege und Straßen, Militärbasen wurden in jedem Teil den Bedürfnissen der Einwohner entsprechend angelegt. Die Einwohner der Zitadelle verdienten ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich durch Landwirtschaft und Weberei. Sie war vom Datum ihres Baus bis gegen Mitte der Katscharen-Dynastie etwa 1850 bewohnt. Warum sie dann verlassen wurde, ist noch nicht vollständig geklärt. Anfang 2004 erschütterte ein schweres Beben Bam und Umgebung. Die Zitadelle wurde stark beschädigt. Viele Länder, unter anderem Japan, Italien und Frankreich, haben sich am Aufbau dieses Weltkulturerbes beteiligt. Die Zusammenarbeit verschiedener Länder mit iranischen Experten zum Aufbau der Zitadelle ergab die Gelegenheit, dass Touristen aus aller Welt diesen schönen Komplex besichtigen und aus der Nähe mit den tiefgründigen Wurzeln der iranischen Kultur kennenzulernen. Nun, da Sie, verehrte Zuhörer, die alte und historische Zitadelle von Bam besser kennengelernt haben, erscheint es angebracht, dass wir die neue Zitadelle von Bam, das heißt die multifunktionale Siedlung mit Industrie, Tourismus, Wohn- und Erholungsmöglichkeiten, vorstellen. Nach dem Revolutionssieg wurden Aufbauprojekte besonders forciert und gestützt auf interne Möglichkeiten und Experten vorangetrieben. Die neue Zitadelle von Bam ist eine moderne Stadt und Ergebnis der Arbeit der Kinder dieses Landes. Diese Sonderwirtschaftszone wurde errichtet und ausgebaut, um Industrie voranzutreiben, neue Technologien aufzunehmen und Arbeitsplätze durch Heranziehung in- und ausländischer Investitionen zu schaffen. 1997 wurde diese Zone offiziell eröffnet. Ihre Fläche beträgt 2100 Hektar und liegt 10 Kilometer östlich der Provinzstadt Bam, auf der Straße Bam-Sahedan in der Provinz Kerman. Das neue Arc von Bam ist die einzige Sonderwirtschaftszone, die auf Automobilindustrie, Zubehörhersteller und dazugehörige Industrie spezialisiert ist und mit Beteiligung und umfangreichen Investitionen und Arbeitsfleiß iranischer Experten betrieben wird. Thank you.
Zurzeit werden einige Automodelle von Herstellern in dieser Region gebaut. Neben diesen Werken befindet sich das riesige und moderne Siedlung Neues Ark, das über modernste Ausrüstung verfügt und als ein fortschrittliches touristisches Dorf zahlreiche Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Die Gebäude in diesem Dorf sind auf einer Fläche von etwa 6 Hektar gebaut worden. Zahlreiche Wohn- und Dienstleistungsgebäude sind nach traditioneller Art in dieser Wüstenregion errichtet worden. Einige Gärten mit iranischem Design machen das Ganze noch attraktiver. In diesen Gärten hat man Unterkünfte und Erholungsmöglichkeiten für Touristen vorgesehen. Das neue Ark ist auf einem schönen Erholungsgelände angelegt und auf dem sich Pferde und Fahrradpisten, große Seen, Amphitheater, Sporteinrichtungen, Restaurants, schicke Hotels, prächtige Gärten, Cafés und dergleichen errichtet wurden. Die Anlage im Südosten Irans ist beispiellos. Die Touristenregion Dehbakri ist neben dem neuen und alten Ark eine weitere Sehenswürdigkeit in Bam. Sie liegt in einem grünen und kühlen Tal und gilt als die schönste und grünste Region der Wüstenprovinz Bam und ist bei den Einwohnern höchst beliebt. Die Hügel von Dehbakri sind weitgehend unberührt, sodass jährlich zahlreiche Bergsteiger und Touristengruppen dieses Hügel bereisen. Darunter kann man von Kuh Shir und der schönen Region Morak sprechen. Die Berge in Dehbakri sind mit Pistazien, Walnuss, Mandeln, Wildmandelbäumen und Fichten usw. bedeckt. Im Dorf sind relativ moderne Villen gebaut, die im Sommer zahlreiche Besucher aufnehmen. Liebe Zuhörer, wir beenden unsere heutige Sendung und wünschen Ihnen alles Gute.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Yusuf Emir Karimi mit dem Titel Chashmentezor.
چندین خزان پیر شد من اما بی‌بهارم از چه نمی‌آیی بگو چشم انتظارم از خنده دلگیرم تبسم کار من نیست اما به گرمی دست غم را می‌فشارم
اما به گرمی دست غم را می فشارم
افسوس فرداهای خود را می شمارم. چندین خزان طی شد من اما بی بهارم، از چه نمیایی بگو چشم انتظارم. از خنده دلگیرم تبسم کار من نیست، اما به گرمی دست غم را می فشارم.
اما به گرمی دست غم را می فشارم.
چندین خزان طی شد من اما بی بهارم، از چه نمیایی بگو چشم انتظارم. چشم انتظارم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. In diesem Teil unserer Reihe über den islamischen Lebensstil sprechen wir über die Rolle des Zeitmanagements. Nach Festlegung eines Zieles und der Planung für seine Erreichung spielt, wie wir beim letzten Mal sagten, die Beachtung der Reihenfolge und Disziplin und die ernsthafte Durchführung des Planes eine besondere Rolle. Ein wichtiger weiterer Punkt ist die richtige Nutzung der Zeit. Die kluge Nutzung der Zeit hilft uns spürbar bei einer Änderung des Lebensstils. Die Zeit ist ein kostbarer Segen, der nur uns gehört und den nur wir selber persönlich verbrauchen. Niemand anders als wir kann an unserer Stelle unsere Zeit verbrauchen. Wir können nur durch ein eigenes, richtiges Management unsere Zeit optimal nutzen. Die Nutzung der Zeit ist der größte Erfolg für den Menschen, und wenn er die Zeit nützlich verwendet, kann er an hohe Ziele gelangen und auf verschiedenen Gebieten erfolgreich sein. Imam Ali alayhi salam hat gesagt, die Gelegenheiten ziehen die Wolken schnell vorbei. Immer wenn sich eine Chance für eine gute Sache ergibt, dann wisst sie also zu schätzen. In der Lehre des Islams und in den Worten der Großen der Religionen wird hervorgehoben, wie wertvoll die Zeit ist, und der Mensch wird häufig daran erinnert, dass die Tage und die Jahre des Lebens nacheinander ablaufen. Im Islam wird den Muslimen ans Herz gelegt, dass er das Leben nicht auf unnütze Weise verbringt,
sondern es zur Erreichung von Vervollkommnung und ewigem Glück nutzt. Ihm wird empfohlen, seine Bedürfnisse zu kennen, sie nach Priorität zu ordnen und durch eine richtige Planung zu vermeiden, dass zu erledigende Angelegenheiten vertagt werden. Außerdem soll er sozusagen über sich selbst Buch führen und beaufsichtigen, wie er sein kostbares Leben verbringt. Der Koran stuft den Faktor Zeit so hoch ein, dass er eine Sure, nämlich die Sure Asr, Sure 103, mit Wal Asr beginnt, das heißt, Gott schwört in dieser Sure bei der Zeit. In zahlreichen anderen Versen warnt Gott den Menschen, dass sein Leben im Begriff ist, vorbeizugehen und er diese Gelegenheit voll nutzen muss, da er ansonsten schließlich nur noch Bedauern und Enttäuschung erlebt. Weder privates noch gesellschaftliches Leben sind ohne Beachtung der Zeit, Disziplin und Planung regelbar. Disziplin bei der richtigen Zeiteinteilung ist der Schlüssel zum Erfolg. Es genügt ein Blick auf die Daseinswelt, um zu begreifen, dass alles aufgrund einer präzisen Ordnung geregelt ist. Zeitverschwendung und Unordnung bedeuten daher einen Schritt in entgegengesetzter Richtung zur Daseinsordnung, während wir jedoch gleichgerichtet mit dieser Ordnung handeln und unser stoffliches und immaterielles Leben auf sie abstimmen sollten. Eine solche Harmonie besteht eben in der optimalen Nutzung aller Gelegenheiten. Die richtige Einstellung zur Zeit und die Erkenntnis, dass sich die Zeit verwalten lässt, ist der erste Schritt zu ihrer besseren Nutzung. Zeit lässt sich kontrollieren. In Wahrheit ist jede Stunde und jeder Tag sozusagen ein Gefäß bestehend aus Zeit, welches wir überlegt und aufgrund der Prioritäten ausfüllen sollten. Auf diese Weise müssen wir für alle Augenblicke des Lebens ein Programm haben. Dass dies sehr wichtig ist, sieht man an den Überlieferungen, in denen es heißt, dass wir am jüngsten Tag danach gefragt werden, was wir mit dem Segen des Lebens angefangen haben. Der Islam lehnt es ab, dass man eine Sache auf die lange Bank schiebt. Durch ein vernünftiges Zeitmanagement kann jemand seine Leistungen optimal steigern, maximal Energie und Optimismus entwickeln und gleichzeitig Stress vermindern. Der Mensch kann dank richtiger Verwaltung der ihm zur Verfügung stehenden Zeit Wissensstand und Erkenntnis vergrößern und auf diese Weise sein Leben besser nutzen. Durch geschicktes Zeitmanagement lässt sich jede Angelegenheit schneller und dennoch sorgfältig erledigen.
Wenn wir den Faktor Zeit nicht richtig beachten, ernten wir nur Schaden. Der Prophet und die Edlen aus seinem Hause haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man die Zeit schätzen und richtig nutzen soll. Einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Zar, einem der großen Prophetengefährten, weiß fünf Dinge zu schätzen, bevor fünf andere Dinge eintreten, nämlich das Leben vor dem Tod, die Gesundheit vor der Erkrankung, die Freizeit vor der Arbeit, die Jugend vor dem Alter, den Reichtum vor der Armut. Auch Imam Ali a.s. sagt wie folgt: Die verschiedenen Zeiten in deinem Leben sind seine einzelnen Bestandteile. So sei darum bemüht, jede Zeit in deinem Leben nur für Dinge zu verwenden, die zu deiner Rettung führen. Gemäß der islamischen Lehre muss jeder im Leben so planen und seine Zeit einteilen, dass jeder neue Tag besser als der vorherige Tag ist. Nicht nur das, es soll so sein, dass er jeden neuen Augenblick besser als im vorherigen ist, oder mit anderen Worten, er soll sich ständiger verbessern und immer auf dem Weg nach oben in Richtung der Vollendung befinden. Die Edlen aus dem Hause des Propheten haben daher immer Gott um ein langes Leben gebeten, weil sie dann noch dieses kostbare Kapital, das Leben nämlich, weiter für den Gottgehorsam nutzen können. Im Islam ist ein langes Leben an sich noch nicht wünschenswert, sondern wünschenswert ist ein Leben, das im Dienste Gottes steht. Und wie gut ist es, wenn man ein solches Leben lange dauert. Aber der Prophet des Islams hat gesagt, wehe denen, die lange leben, aber deren schlechte Taten und deren Ende mit dem Groll Gottes einhergeht. Wenn also das teure Kapital Leben auf dem anderen Weg als den, den Gott festgelegt hat, eingesetzt wird und zum Sündigen dient, verliert es seinen Nutzen und seine positive Wirkung und wird nichts wert sein. Es wäre sogar besser, wenn es bald zu Ende geht. Wir sollten also Gott sowohl bitten, dass er uns länger leben lässt, als auch uns anstrengen, auf bestmögliche Weise das Leben zu nutzen. Dies ist aber nur bei einem geeigneten Zeitmanagement möglich. Ein wichtiger Grundsatz für das Management unserer Zeit und die richtige Planung und genaue Durchführung unserer Pläne besteht darin, dass wir unsere aktuellen Schwächen und Fehler ebenso kennen wie die Hindernisse für ein gelungenes Zeitmanagement. Deshalb ist laufend unser Erfolg zu überprüfen und zu bewerten, sodass wir die Angelegenheiten, die zur Zeitvergeudung führen und uns von wichtigeren Aufgaben abhalten, herauszufiltern. Die Feststellung der Faktoren, die zum Zeitverlust führen, ist ein wichtiger Schritt für den Erfolg. Es wird durch eine ständige Kontrolle möglich, zum Beispiel durch eine tägliche Buchführung über unsere Handlungen. Die Analyse eines solchen Tagesberichtes hilft uns herauszufinden, wie wir durch Ausschaltung von Faktoren der Zeitverschwendung Zeit für Nützliches dazu gewinnen können, wie viel Zeit wir für jede Arbeit brauchen und wie viel Zeit für neue Dinge verwendet werden. Zu der Methodik für ein gelungenes Zeitmanagement gehören Zeitmessung, Pünktlichkeit, optimale Nutzung von Gelegenheiten, Kenntnis von den Hindernissen für das Zeitmanagement und so weiter. Darüber mehr im kommenden Teil.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Nouri mit dem Titel Iran.
زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزم شرح این آشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد،
شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Es war wunderbares Wetter. Hannah, die Gemahlin des Imran, saß unter einem Baum und schaute zu, wie eine Vogelmutter in dem Nest über ihr die Küken fütterte. Seit Jahren hatten sie und Imran sich ein Kind gewünscht, doch Hannah war unfruchtbar. Die Szene des Mutterglücks ließ in ihr wieder die Liebe zu einem Kind entflammen. Innerlich sehr berührt betete sie inständig zu Gott. »O Gott, dieser Vogel hat Kinder, aber ich bin kinderlos. Ich bitte dich, schenke mir ein Kind.« Gott erhörte ihr inständiges Gebet. Er verkündete ihrem Gemahl die Geburt eines segensreichen Knaben, der als Prophet zu den Söhnen Israels ausgesandt wird, Kranke heilen kann und Tote mit Gottes Befehl ins Leben zurückruft. Hannah bemerkte immer mehr die Anzeichen der Schwangerschaft. Sie war glücklich, so glücklich, dass sie ihr Kind, von dem sie glaubte, es sei ein Junge, Gott weihte und gelobte, dass er nach seiner Geburt bis ans Lebensende im Jerusalemer Salomo-Tempel Gott dienen soll. Sie sprach zu Gott: »Mein Herr, ich habe dir geweiht, als Moharrar Befreiten für den Dienst an dir, was in meinem Schoße ist. So nimm es an von mir, wahrlich. Du allein bist der Allhörende, der Allwissende.« Vers 35, Sure Imran 3. Hannah wusste nicht, dass das Kind, das sie empfangen sollte, ein Mädchen ist und erst dieses Mädchen den verheißenen Propheten zur Welt bringen würde. Zu jener Zeit gelobte manch einer, dass er seinen Sohn in den Dienst Gottes stellen würde und übergab ihn nach seiner Geburt dem Tempel. Einen solchen Knaben nannte man Moharrar, was so viel wie Befreiter bedeutet. Diese Knaben und Jünglinge verrichteten Arbeiten im Tempel und ihre Freizeit verbrachten sie mit Gottes Anbetung. Der Tempeldienst galt als eine große Ehre für die Eltern und für das Kind selber. Das Kind kam zur Welt, doch es war ein Mädchen. Hannah war deshalb betrübt und sagte bekümmert zu Gott: »Mein Kind ist ein Mädchen und nicht geeignet, mein Gelöbnis zu erfüllen, denn ein Mädchen kann nicht im Tempel dienen. Doch Gott befreite sie von dieser falschen Vorstellung und machte ihr bewusst, dass Gott auch das Gottdienen einer Frau im Tempel anerkennt und dass eine Frau ein großer Segen sein kann. Im Vers 36 der Sure 3 heißt es nämlich, Allah wusste am besten, was sie zur Welt gebracht hatte. Das heißt, Gott kannte den Segen dieses Mädchens. Sein Segen war noch größer als der Segen eines Jungen. In der Tat ist die Frau ein Wesen, welches Menschen hervorbringt und erzieht, und daher liegt die Zukunft der Menschheit in ihren Händen. Wenn sie würdig ist und gläubig ist, wird sie der Menschheit zu Würde und Gottesfürchtigkeit verhelfen können. Die Worte Gottes hatten eine beruhigende Wirkung auf Hannah. Sie begann zu überlegen, welcher Name für ihr Mädchen am schönsten ist, und da wählte sie den Namen Maria. Maria ist die Bezeichnung für eine Frau, die Gott dient. Maria sollte im heiligen Tempel dienen. Die edle Hannah war sich der weisen Vorsehung Gottes bewusst. Sie suchte, erfüllt vom Glauben, bei Gott Zuflucht und bat ihm um eine edle Nachkommenschaft für ihr Kind. Im Vers 36 der Sure 3 steht, was sie betete. Und ich möchte, dass sie und ihre Nachkommen bei dir Zuflucht und Schutz finden vor Satan, dem Verworfenen. Es war an der Zeit, Maria in den Tempel zu bringen. Hannah wickelte das Kind in ein Tuch und brachte es zum Gotteshaus. Sie sagte den jüdischen Gelehrten im Tempel, »Ich habe dieses Kind dem Dienst im Hause Gottes geweiht. So übernehmt seine Fürsorge.« Aber es musste ein besonders würdiger Mensch die Fürsorge von Maria im Tempel übernehmen, denn Maria war die Tochter des Emran, und Emran war ein geschätzter Prophet der Juden. Die Gelehrten wurden sich darüber uneins, wer die Fürsorge von Maria, der Tochter des Emran, übernehmen sollte. Jeder wünschte, dass ihm die große Ehre, das Kind ihres Propheten zu beschützen, zuteil wird. Schließlich einigten sie sich darauf, das Los zu ziehen. So zogen sie mehrmals das Los, und es fiel immer wieder auf einen Namen, nämlich auf den Namen Zacharias. Auch Zacharias war ein Prophet. Er hat es mehr als alle anderen verdient, dieses Kind großzuziehen. Er war einer der größten Gottesdiener, und seine Gemahlin Aschia, Elisabeth, war die Tante Marias mütterlicherseits. Daher übernahm Zacharias die hohe Aufgabe der Fürsorge Marias.
Gott nahm Maria auf beste Weise im Tempel auf. Sein Prophet Zacharias zog sie groß. Als Neunjährige verbrachte Maria die Nächte im Gebet und den Tag im Fasten. Sie erreichte eine so große Gotterkenntnis und Gottesfürchtigkeit, dass ihr Wissen über dem der Gelehrten zu stehen kam. Maria erhielt sogar Speisen aus dem Himmel. Zacharias fand, wenn er den Ort betrat, an dem Maria zu Gott betete, besondere Speisen vor und wunderte sich. Einmal erblickte er neben ihr eine Schale mit besonders edler Speise. Er fragte, »O Maria, woher hast du dies?« Sie antwortete, »Es ist von Allah. Allah gibt, wem er will, ohne zu rechnen.« Dies ist im Vers 37 der Ali Imran nachzulesen. In den Augen von Zacharias hatte Maria eine sehr hohe Stufe erreicht. Er war sehr erstaunt über die spirituelle Vervollkommnung des Mädchens, über sein Gottdienen und seine schönen Gebete. Zacharias war kinderlos geblieben. Darüber war er sehr betrübt. Nachdem er die aufrichtige Gottesanbetung Maria und ihre edlen Eigenschaften gesehen hatte, wandte sich Zacharias eines Tages zu Gott und bat ihn um einen edlen Nachkommen, so edel wie Maria. Aber ihm war bewusst, dass er schon betagt ist. Er sprach: »Mein Herr, das Gebein in mir ist nun schwach geworden, und mein Haupt schlimmert in Grauhaarigkeit. Doch niemals, mein Herr, bin ich enttäuscht geworden in meinem Gebet zu dir.« Dann fuhr Zacharias fort, siehe Vers 5, Sura 19. »Nun aber fürchte ich meine Verwandten nach mir, dass sie deine Lehre nicht recht behüten, und meine Gemahlin ist unfruchtbar.« Dann bat er Gott: »Gewähre du mir darum einen Nachfolger, auf dass er mein Erbe sei und Erbe von Jakob Haus, und mache ihn, mein Herr, dir wohlgefällig.« Als Zacharias auf diese Weise Gott angefleht hatte, hörte er einen Engel sprechen: »O Zacharias, wir geben dir frohe Botschaft von einem Sohn, dessen Name Jahja, Johannes, sein soll.« Vers 7, Sura 19. Und so kam es, dass der Prophet Johannes auf die Welt geschickt wurde. Gott ließ ihn auf die Welt kommen, weil Zacharias ihn um einen Nachkommen angefleht hatte. Prophet Zacharias hatte angesichts der Reinheit und dem edlen Wesen Marias Gott um einen reinen und edlen Nachkommen gebeten. Die edle Maria war eine Frau, die mit ihrem ganzen Wesen Gott ergeben war und für die nichts wichtiger war als Gottes Wohlgefallen. Sie war die edelste ihrer Zeit. Maria bewegte sich auf einer so hohen Stufe, dass die Engel mit ihr sprachen und ihr verhießen, dass Gott sie auserwählt und sie über alle Frauen auf der Welt gestellt hat.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.